Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört Nicht ganz ungefährlich, den Podcast der Fachzeitschrift Arbeitsschutz, aber sicher. Hier sprechen die Macher der Arbeitsschutzbranche das erste Mal über ein Thema, das ihnen besonders wichtig ist. Und das ist Nicht ganz ungefährlich für euren Host Dietmar Black und seine Gäste. Und los geht's!
Hier ist perfekte Stimmung, da steigen wir jetzt auch ein, oder?
Ja, geil.
Herzlich willkommen. Heute von der Bühne im Weinkorb in Korb. Nicht überrascht sein, es geht heute um Arbeitsschutz. Wir sind bei Nicht ganz ungefährlich, aber wir haben heute zwei Gäste. Einer kommt aus dem Allgäu,
genau.
Einer aus Hannover.
Ja.
Und da fanden wir das irgendwie eine ganz schlaue Idee, wenn wir uns so plus minus in der Hälfte, was auch nicht stimmt, aber so irgendwo in der Mitte treffen. Also heute im Weinkorb. Meine Gäste sind Marco Herrmann und Sebastian Sander, beide von Boulet. Und unser Thema ist, hoffe ich zumindest, werden wir mal sehen, wir müssen am Schluss auch nochmal so ein Statement machen, ob wir da überhaupt gelandet sind. Aber unser Thema ist gutes Sehen am Arbeitsplatz, Schutz der Augen. Ist das schon eine Selbstverständlichkeit oder gibt es da noch Potenzial? So, jetzt habe ich eigentlich schon zu viel geredet. Deswegen seid so lieb, stellt euch kurz vor.
Gerne.
Fangen wir einfach mit Sebastian an.
Hallo Dietmar. Ja, danke. Also mein Name ist Sebastian Sander. Ich bin 44 Jahre jung. Meine Heimat ist Hannover. Bin verheiratet, habe eine kleine Tochter und bin in meiner Funktion Sales Director für Boulet Safety für die Bereiche Deutschland, Österreich und die Schweiz. Und freue mich total, mit der Aufgabe zu gehen, weil ich mal im Ursprung auch wirklich mal unter anderem Augenoptiker gelernt habe und bin back to the roots dementsprechend und freue mich halt jeden Tag darüber, über dieses Thema vorangehen zu können und mit den Leuten über die Themen Augen, Sehen, besseres Sehen, besseren Schutz zu sprechen. Und das ist halt meine Aufgabe, zusammen mit Marco und dem restlichen Team, mit den Kunden zusammen, da halt Lösungen für die Leute zu finden.
Ja, Marco, der Ball liegt bei dir. Sag ein paar Worte zu
dir. Danke. Auch hallo Dietmar, guten Morgen. Mein Name ist Marco Herrmann, ich bin auch verheiratet, habe zwei Kinder, zwei kleine Töchter, bin ebenfalls wie Sebastian gelernter Optiker und im Arbeitsschutz unterwegs und versuche zu helfen, dass die Leute am Arbeitsplatz eben auch die richtige Brille auf der Nase haben. Und ja, leider ist es keine Selbstverständlichkeit, wie wir tagtäglich eigentlich mitbekommen müssen.
Ja, schade eigentlich.
Ja, was mich total überrascht hat. Also hat mich total überrascht, dass ihr das Thema gebracht habt. Ich dachte, ihr bringt irgendwas was Technisches, ne? Und dann gesagt, nee, wir müssen mal generell über das Thema reden, weil da liegt einfach generell zu viel im Argen. Aber da kommen wir ja gleich hin, nachdem einer von euch mal ein bisschen was zu Boulet gesagt hat.
Ja, gerne. Du, ich kann zwei Sätze gerne dazu sagen. Boulet ist das Brand. Boulet hat unter anderem halt Sportartikel und Arbeitsschutzartikel. Boulet ist schon über 130 Jahre alt, man glaubt es immer gar nicht. Ist 1888 von Séraphin Boulet in Frankreich gegründet worden und hat sich über die Jahre immer weiter evolutioniert. Und das Thema Arbeitsschutz kam halt intensiver auf in den 50er Jahren, dass man halt von dem Konsumerbereich, von Nylonfassung für Sonnenbrillen, für ganz normale Korrektionsschutzbrillen sich gesagt hat, dass man halt auch das Thema Arbeitsschutz mehr und mehr in den Fokus nehmen wollte. Und hat das dann immer weiter evolutioniert. Und Boulet ist heute eine Marke, die im Sport unter anderem halt Skibrillen, Skihelme, Fahrradbrillen macht. Und im Arbeitsschutz halt alles, was um Sehen ist. Wir konzentrieren uns und unser Handeln stets auf das gute und sichere Sehen. Mit allen Bereichen dazu. Also von der Brille im Bereich des Krankenhauses, über Reinräume, über taktische Brillen, über Schweißerhelme, bis hin zu der klassischen Brille, Schutzbrille, die man halt zu Hause halt, wenn man die Hecke schneidet oder was hobelt, einfach trägt. Mhm. Und das sind halt die Produkte, die für uns im Vordergrund stehen. Das heißt, jeden Tag denken wir über Sehen nach. Und das ist halt auch ein Thema, wie du schon gesagt hast, was für uns als Experten halt selbstverständlich ist. Aber wir stellen es halt einfach fest, dass wir jeden Tag mit dem Kunden neu anfangen müssen bei dem Thema. Weil es halt einfach nicht selbstverständlich ist in Deutschland, dass gutes Sehen oder sicheres Sehen praktiziert wird.
Willst du noch ein paar Daten geben? Du hast gesagt, 130 Jahre alt, in Frankreich gegründet.
Genau, wir sind ein französisches Unternehmen. 1936 ist halt unser Symbol, das ist die Krone. also man hat den Brillenkönig erkoren, dadurch ist die Krone unser Symbol geworden. Herr Bollé war halt einfach ein Pionier in seinem Sein, in seinem Handeln, in dem Bereich der Optik, der Fassung. 1981 ist dann bei uns, für uns beide, der signifikante Schritt gekommen, weil wir sind halt beide gelernte Augenoptiker und das gehört ja dazu, dass das Thema Korrektionsschutzbrille aufkam. Also das individuelle Sehen möglich gemacht wird mit einer Schutzbrille.
Weil es das gibt, war 1981.
81.
Das ist schon ein paar Tage her. Ne?
Ja, ist nicht ganz gestern. Ich bin 80 geboren. Also das war das Jahr danach.
Also
das
ich wollte gerade sagen, ich bin 81 geboren und in meiner Ausbildung zum Optiker war das eigentlich nie ein Thema,
ja.
Dass es korrigierte Schutzbrillen gibt. Obwohl es ja, wie du jetzt sagst, 81 eigentlich schon jetzt 43 Jahre sind.
Ja, das ist unglaublich. Aber es ist halt wirklich, 1981 ist man halt wirklich zu dem Punkt gekommen, gesagt hat, es muss eine Korrektionsschutzbrille geben mit individuellen Sehstärken drin. Und es ist halt einfach ein Unterschied zwischen einer Korrektionsschutzbrille und einer Konsumerbrille. Es gibt halt einfach, es ist nicht nur der Seitenschutz, der halt der Unterschied ausmacht. Es sind halt mehr Punkte. Und deswegen unterscheiden wir das auch ganz groß. Und das ist halt auch, glaube ich, eins der wichtigsten Themen. Weil man kann halt umgangssprachlich sagen, dass jeder zweite Erwachsene in der Bundesrepublik eine Fehlsichtigkeit hat. Und deswegen finde ich das Thema auch total wichtig, weil es halt auch der Schlüssel zum guten Sehen ist. Weil nichts ist schlimmer, als wenn man nicht sehen kann. Weil 80% unserer Umgebung, unserer Wahrnehmung erfolgt über Sehen. Und wenn man das natürlich einschränkt, ist schon irgendwie ein bisschen schlecht dann insgesamt.
Ja gut, kurze Sprachlosigkeit. ja, weil was ist denn jetzt passiert in den letzten 40 Jahren oder was ist denn nicht passiert? Da gab es dann die Bastel. Also es gibt ja nur zwei Optionen. Das eine ist ja, du hast deine eigene Brille und ziehst eine Schutzbrille drüber. Was wahrscheinlich, müssen wir gleich mal drüber reden, jede Menge Nachteile hat. Was noch einen größeren Nachteil hat, ist einfach, du kannst bei der Arbeit nicht richtig sehen. Und da kann ich mir ja eine Million Jobs vorstellen, wo das irgendwie eine ziemlich schlechte Idee ist, wenn Leute bei ihrer Arbeit dauerhaft nicht gut sehen können.
Ja, definitiv. Es ist halt zum Thema Arbeitssicherheit nicht zuträglich, wenn du nicht gut sehen kannst. Weil wenn du nicht sehen kannst, kannst du auch nicht sicher arbeiten.
Also wenn ich mich an meine Ausbildung zurück überlege, war es so, dass die Leute sich dann einfach größere Brillen gekauft haben.
Ja.
Und dann ein Kunststoffglas jetzt reingemacht haben, einfach eine größere Fassung, so wie man es früher gehabt hat oder ganz früher gehabt hat. Und dann gesagt habe, die nehme ich jetzt als Schutzbrille. Weil es halt auch beim Arbeitgeber oder auch im privaten Bereich noch nie ein Thema war, dass das vielleicht sinnvoll wäre, sowas anzubieten.
Mhm.
Also das kann ich mich noch erinnern. Das waren so eine der ersten Brillen, die ich dann verglast habe, auch gerne in der Ausbildung mit von Hand. Wo man sagt, da macht man jetzt eine Schutzbrille draus.
Ja, das ist ja so spannend, dass du als Augenoptiker da ja an der Quelle bist und da auch weißt, was Fakt ist. Ich hätte jetzt gedacht, man würde sich besonders kleine Brillen machen, damit man dann wenigstens einen professionellen Schutz drüber hat.
Alles war meine Ausbildung, waren tatsächlich auch diese Überbrillen, ich weiß nicht, wie es bei dir war, Sebastian, nicht wirklich ein Thema. Da habe ich eher sowas immer gehört. Nach und nach kam dann schon diese Überbrille dann auf, mit der ich dann Berührungspunkte hatte. Und dann, klar, hast du recht, dann nimmst du eher kleinere Brillen, weil die nicht mehr drüber passen würden. Aber das war schon so meine Anfänge in dem Bereich.
Aber wir müssen jetzt hier gleich mal den Zuhörern den Stecker ziehen. Ne? Also wie nenne ich das denn jetzt mal? So eine Privatbrille vom Optiker, egal wie groß sie ist, ist ja kein Arbeitsschutz.
Nein, in keinster Weise.
So, deswegen ist das vielleicht für den Einzelnen ganz löblich gewesen, wenigstens über das Thema nachzudenken und sich so eine Privatlösung auszudenken mit diesen großen Brillengläsern. Aber das ist ja Bullshit, um es mal schlicht zu formulieren.
Ganz klar auf den Punkt gesagt.
Ja, es ist halt wirklich so. Die Leute denken schon, haben den richtigen Gedanken im Kopf, kennen aber den Weg nicht. Und das ist, glaube ich, der größte Schlüssel, dass die Leute mit dem Wissen, was sie haben, glauben, sie tun das Richtige. Aber letztendlich ist es das gar nicht. Und das ist halt, glaube ich, worüber wir sprechen, dass dieses Gap entsteht. Wir haben ja auf der Seite der Arbeitgeber dementsprechend auch die Pflicht, persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung zu stellen. Und auch oft damals oder da in dieser Position wird halt so der Kompromiss oder der einfachste Weg gegangen. Und das ist, wie du beschrieben hast, die Überbrille. Also ich muss einen Schutz zur Verfügung stellen. Derjenige ist fehlsichtig, kann halt ohne Brille nicht sehen oder schlecht sehen. Und wie mache ich es jetzt? Und oftmals wurde halt dann in der Neuzeit dazu gegriffen, eine Überbrille zu nehmen. Und das ist halt kein Geschenk, muss man einfach sagen. Doppeltes Gewicht, du guckst durch zwei Medien, das verbessert die Situation nicht. In der Regel haben auch die Überbrillen keine Beschlagfreiheit. Das heißt, irgendwann, wenn du körperlich schwer arbeitest, fängst du halt auch an zu schwitzen. Und dann wird es langsam trübe irgendwie mit der Sicht. Das heißt, du erhöhst die Sicherheit nicht zwangsläufig, sondern reduzierst sie manchmal sogar. Und das ist halt, da ist halt eine riesen, riesen Wissenslücke bei den Leuten, wie man es gut macht, wie man es heute machen kann, welche Lösungen es gibt. Und das ist halt, glaube ich, ein Thema, was man halt auch mal besprechen muss. Und deswegen
gibt's, ja, deswegen seid ihr hier. Aber gibt es da nicht auch so eine, weiß ich nicht, wahrscheinlich, dass der erste Gedanke ist, ja, das wird dann individuell auf jemanden angepasst und ist das nicht furchtbar teuer oder was mache ich, wenn der Kollege dann irgendwie nächste Woche kündigt, dass man da irgendwie, weiß ich, eine emotionale, größere Hürde hat, als halt zu sagen, ich meine, es ist Quatsch, weil warum stottert der Black jetzt? Weil wenn ich jemandem Arbeitsschuhe kaufe in seiner Größe und der verlässt die Firma, dann schmeiße ich die Arbeitsschuhe hoffentlich auch weg. Ja, so, ja, lach nicht, so, ja. Und wenn ich halt jemanden habe und der braucht halt diese Sehunterstützung und der verlässt mich irgendwann, ja, dann ist das halt so. Aber ist das nicht so, dass es irgendwie, weiß ich nicht, so ein Geschmäckler hat es ja nicht, sondern so, ja, dass es da Hemmungen gibt irgendwie oder ja, sich ja, diesem Thema zu öffnen?
Meiner Meinung nach liegt es einfach auch daran, dass die Firmen auch immer denken, die korrigierte Schutzbrille hat ein ähnliches Preisniveau wie eine normale private Brille. Aber da sind wir ja meilenweit von entfernt. Mhm. Und das ist halt einfach so unsere Aufgabe auch, da einfach die dahin zu bringen, das zu verstehen, dass das eben ein ganz anderes Preisgefüge ist.
Sag das nochmal. Das ist ein ganz anderes Preisgefüge?
Ja, auf alle Fälle.
Also, gut.
Ohne jemanden da nahe treten zu wollen, aber eine Privatbrille ist einfach keine Schutzbrille und natürlich auch ganz anders zu handeln. Und auch vom Finanziellen her zu sehen. Das muss man ganz klar sagen.
Ja, das ist wirklich so. Wir stellen das wirklich fest, wenn wir das erstmalig mit Leuten, die mit dem Thema konfrontiert worden sind, sprechen, dass die halt Konsumerpreise im Kopf haben.
Genau.
Die denken darüber nach, wenn du heute zum Optiker gehst und sagst, ich möchte ein gutes Gleitsichtglas haben, weil du halt alterssichtig bist und vielleicht noch eine Fehlsichtigkeit dazu hast, also eine, für die Weite oder für die Ferne dann dementsprechend eine Korrektur brauchst, ist halt oft so, dass die Preise von 1.000 Euro im Kopf haben.
Ja.
Das schreckt schon ab und so weiter. Und das ist, was die Leute im Kopf haben. Deswegen haben sie vielleicht auch diese Hemmnisse.
Und da kann ich es verstehen, dass du vielleicht einem Angestellten, wo du nicht weißt, bleibt der die nächsten Jahre bei mir, dass du da dann vielleicht so ein kleines Bauchschmerzgefühl hast, gebe ich dem jetzt die Möglichkeit, sowas zu tragen. Mhm. Aber wenn du dann eben im Gespräch sagst, du, wir sind hier meilenweit von entfernt, dann werden schon viele hellhörig. Das merkt man ja auch, finde ich. Also, dass du da einfach schon so einen Punkt triffst, und diese Sensibilisierung einfach schon, ja, die Aufgabe hast.
Ja, und wie viel PSA hast du, wo du auch wirklich auf Qualität setzen musst und die dann auch ihren Preis hat?
Ja, das ist, wir haben uns in den letzten Jahrzehnten deutlich entwickelt. Also ich kann mich noch daran erinnern und so, dass die Leute in Jeans zur Arbeit gekommen sind, mit Pullovern und so. Das macht heute auch keiner mehr. Heute haben die Firmen Corporate Identity, die sehen gut aus. Wenn du einen Monteur siehst von Jungheinrich, den erkennst du, oder von Stiel, die haben Kleidung an und so, da wird Mehrwert draufgelegt. PSA hat einen neuen Stellenwert einfach bekommen. Mhm. Und da gehört halt auch vernünftiges Sehen dazu. Das wird oftmals vergessen. Und das ist oftmals wirklich die Lücke, dass so Unbekanntheiten drin sind. Was kostet das? Wie mache ich das am geschicktesten? Wie ist der Prozess und so weiter. Und wenn die Leute sich unbehaglich mitfühlen, gehen sie oft den Schritt zurück und gucken halt nach, was ist eigentlich in der Gesetzgebung vorgesehen. Und das ist halt, glaube ich, auch das ist halt schwammig ausgedrückt, wie man mit dem Thema Korrektionsschutzbrille umgeht. Es wird zwar von dem...
Was sagt denn das Gesetz? Wie gut muss ich denn sehen können?
Ja, das ist ein gutes Thema und so, oder? Das Maß für die Leute ist ja dementsprechend für Augenschutz die DGUV 112, 192. Und wenn du da durchgehst, kommst du dann einfach unter Punkt 3, dass dann auch verschiedene Arten von Seh- oder von Brillenformen beschrieben wird und unter anderem halt auch die Korrektionsschutzbrille. Und da wird eindeutig die Empfehlung ausgesprochen. Die Empfehlung, aber es wird nicht als Pflicht gegeben. Und wie gehst du mit einer Empfehlung um? Wenn du dich unkennst, oder? Ja, es ist eine Empfehlung, aber muss ich es jetzt machen oder muss ich es nicht machen? Und das ist halt durch diese Unwissenheit, die vorliegt bei den Kunden, sagen, Mensch, eine Empfehlung ist nicht bindend. Was mache ich damit? Und dann gucken sie halt nach, was wirklich verpflichtend ist. Mhm. Und verpflichtend ist der Schutz. Und der einfache Weg ist, eine Überbrille zu nehmen für ein paar Euros und dem Mitarbeiter zu geben. Dass sie damit die Situation aber nicht verbessern, sondern eher verschlechtern, das ist den Leuten oft gar nicht bewusst. Weil nicht jeder Mensch, wie gesagt, halt nur jeder Zweite, sagt man umgangssprachlich, ist fehlsichtig, weiß halt, was das heißt, wenn du nicht gut sehen kannst. Weil das ist für mich, ich bin halt rechtssichtig, also ohne Fehlsichtigkeit. Ich kenne das nicht, wie das heißt, wenn du nicht morgens eine Brille aufsetzen musst oder brauchst die Aufsetzung, um den Wecker überhaupt zu erkennen.
Kommt noch. Deine Lesebrille ist da ganz da hinten, sehe ich. Habe ich auch gehabt. Ja. Ja, die paar Jährchen, die uns trennen. dann irgendwann, dann war die Lesebrille da.
Ja, ja, und das ist halt genau derjenige, trifft die Entscheidung und sagt, Mensch, ich brauche ein Schutzmittel. Der versteht aber nicht, was er damit tut. Und so eine Überbrille, wie wir halt schon gesagt haben, oft wurden kleine Brillen privat genommen, damit diese Überbrillen drüber passen. Das beschreibt es halt auch. Du brauchst eine Brille, die im Volumen viel, viel größer als deine normale Brille ist.
Hast viel mehr Gewicht auf der Nase.
Das ist der Punkt. Du hast Gewicht auf der Nase. Du hast vor allen Dingen die Position, wo eine Brille sitzen sollte, bereits belegt. Ja. Da sitzt deine private Brille. Das heißt, du musst sie ein Stück weiter positionieren. Auch der Halt über die Ohren, der ist auch bereits belegt. Das heißt, du drückst hinter deine kleinen Öhrchen auch nochmal zwei weitere Bügel. Und dass das unangenehm ist, auf Dauer brauche ich nicht zu erzählen. Und das ist halt auch, die DGUV beschreibt es auch schön, das ist für kurzweilige Einsätze. Was ist kurzweilig? Eine Stunde, anderthalb? Das ist halt schwammig ausgedrückt.
Ja, weil das wahrscheinlich, wenn du so ein Auto montierst, ist es so kurzweilig. Also die montieren ja nicht 8 Stunden an dem Auto. Und wenn du in einem Chemielabor arbeitest, da kümmerst du dich ja auch 8 Stunden um die richtige Mischung der Chemikalien. Du machst es ja nur kurzweilig. Ja,
genau, das ist, du sagst es genau. Du brauchst halt nur kurzweilig den Schutz. Aber es ist halt genau das, was Arbeitssicherheit ausmacht. Unfälle passieren unvermittelt, unerwartet. Und letztendlich, wenn du wirklich dieses Produkt, weil du es ablehnst, weil es dich einschränkt, behindert, setzt du es auch nur genauso auf, wie du selbst einschätzt, dass die Gefahr vorliegt. Und das ist halt, das ist nicht der Punkt. Das ist halt wirklich, dass du arbeitest, du hast gesagt, im Labor, und es arbeiten um dich drum auch Leute. Du bist vielleicht mit deinem Prozess am Ende und sagst, das Risiko ist für mich gebannt, setzt die Überbrille ab. Und der neben dir, der Nachbarmann, der ist noch nicht fertig mit seiner Tätigkeit und sieht das nicht so. Und wie schnell kommt es doch zu mal, dass so ein Glas, so ein Becherglas verpufft oder Scherben sind und dann ist es passiert. Und die Zahlen, wenn du guckst, reinguckst in die DGUV-Unfallzahlen und so, es gibt immer noch jedes Jahr 15.000 meldepflichtige Augenverletzungen. Das ist nicht wenig. Das ist wirklich nicht wenig.
Und gerade Augen, wo halt einfach nicht zusammenwachsen wieder wie ein gebrochener Arm. Augenlicht hast du halt bloß einmal.
Der ist halt maximal schützenswert, ne?
Definitiv. Also wenn ich das Auge, was dann?
Das finde ich auch wieder so verrückt, weil das musst du ja nicht erklären. Also, oder? Also ich meine, wenn du die Leute fragst, irgendwie, was ist das Kostbarste, was du hast, oder wo musst du am meisten drauf aufpassen, werden, sagt doch 9 von 10 sagen sofort Auge.
Ja.
Ja, gut. Aber was ist denn der nächste Schritt? Denn der nächste Schritt, dass man dann auch einen Schutz hat, der das halt irgendwie auch würdig abbildet, halt keine Bastellösung, nichts oder etwas, ich formuliere es mal positiv, etwas, was man dauerhaft tragen will und was schützt und Augen korrigiert, dass ich halt gut arbeiten kann. Ja. Da sind wir dann wieder bei dem 1981, ging es schon
genau,
los.
Genau, wo es losgegangen ist mit den korrigierten Schutzbrillen. Also eigentlich gibt es das schon seit 43 Jahren, dass man es weiß und machen sollte.
Haben wir denn da einen Wandel, jetzt kommt wieder das übliche Wort Fachkräftemangel, ist bei den Unternehmen auch schon angekommen, dass du, also ich weiß es von der Bekleidung, kannst du Leute nicht mehr dazu motivieren, dass sie irgendwo arbeiten, wenn sie halt, wie gesagt, mit ihrer eigenen Jeanshose ihren Turnschuhen rumlaufen, sondern die wollen anständige Workwear tragen, funktionale Workwear, die dementsprechenden Schuhe, das haben wir alles aufgelistet. Merkst du oder merkt ihr, dass Richtung Fachkräftemangel und auch junge Leute da eine Bewegung ist? Oder müssen wir mit diesem Podcast dann auch noch stärker wieder anstoßen, selbst die?
Also ich würde es ein bisschen differenzieren. Marco, korrigiere mich, wenn ich falsch bin. Ich glaube, die Großindustrie, die wir haben und so, da ist da schon sehr weit. Mhm. Aber genau das ist der Punkt, den ich sage. Die Industrie ist sehr weit. Nicht alle Menschen arbeiten halt in der Industrie. Das muss man einfach auch sagen. Ich glaube, in der Industrie ist das Thema sehr gut angekommen, weil halt die Prozesse, die gegeben waren, dafür auch konzipiert waren. Aber nicht, wie gesagt, nicht alle Menschen arbeiten in der Industrie. Und wenn ich da halt gerade Richtung Handwerk denke, überhaupt nicht. Also überhaupt nicht ist das Thema angekommen. Also
weil da war ich jetzt gerade. Ja. Ich war jetzt gerade mit meinem Gedanken, dem Fachkräftemangel, war ich eigentlich stärker so bei dem 10, 15 Leute Handwerkerbetrieb, der, damit überhaupt noch jemand Interesse daran hat, im Sanitärbereich oder als Dachdecker zu arbeiten, die Jungs halt vernünftig ausstatten muss. Und wie du ja gerade gesagt hast, die Brille ist aber noch nicht dabei.
Nein, also Marco, das kennst du auch jeden Tag.
Ich bin da voll bei dir. Industrie ist es 100% angekommen, aber bei kleineren Betrieben leider noch nicht. Und da ist es die Basis, also bei den mittelständischen Unternehmen, wo man eigentlich gucken muss, dass die Leute da bleiben. Und mit einer einfachen Sache wie einer korrigierten Brille einen guten Mitarbeiter halten kannst, machst du alles richtig.
Aber die kleineren Unternehmen müssen doch viel mehr dafür kämpfen und werben, dass Leute zu ihnen kommen. Weil ich kann mir aus, 10 Sanitärläden einen aussuchen, aber es gibt halt nur einen Daimler, es gibt nur einen Audi und nur einen BASF.
Ja, das stimmt, ja. Aber das ist genau richtig. Aber ich glaube, das ist halt, wie Marco schon sagt, die Kleinstbetriebe, die haben überhaupt keine Kenntnis dazu. Da ist absolute Wissenslücke drin. Die wissen damit nicht umzugehen. Und ich denke gerade so daran, wenn du so ein Glaser hast zum Beispiel, der ein Fenster aus- und einglast, wie groß ist das Risiko, dass diese Scheibe zerberstet und da Splitterflug ist? Ich kenne keinen im Handwerk. Also wir hatten jetzt gerade ein Sanitärmonteur bei uns da, der die Heizung gewartet hat, der hat sowas nicht. Der hat eine ganz normale private Brille getragen. Das ist eine absolute Wissenslücke da im Handwerk. Und das ist der Prozess auch, den es gibt, zu Korrektionsschutzbrillen, ist auch primär auf die Industrie ausgelegt. Und das ist halt ein Riesendelta. Das ist wirklich, und da, das wissen wir selber, dass die meisten Menschen auch noch im Handwerk arbeiten. Und wie du schon sagst, Fachkräftemangel. Naja, was ist das? Du hast einen guten Monteur, der hat jetzt unglücklicherweise einen Unfall und der fällt dir aus. Das ist für manche Betriebe halt essentiell, dass du diesen Monteur brauchst. Du kannst es dir eigentlich gar nicht mal leisten, wegen so einer Lappalie auf jemanden zu verzichten.
Das ist ja schon der nächste Aspekt wieder, ne? Also das ist ja der aktive Schutz der Leute, auch in deinem eigenen Interesse liegt.
Ja, das ist halt aber auch schwierig. Wie kommst du an diese Betriebe ran? Wie kannst du diesen Wissenstransfer zu diesen Betrieben aufbauen? Weil es gibt halt auch keine Matrix dafür und es ist halt auch schwierig, weil, wie du schon beschrieben hast, Fachkräftemangel ist jeden Tag, die haben halt 10.000 Themen im Kopf. Und wenn du nicht weißt, dass du damit was schaffen kannst, um deine Leute auch besser zu schützen und letztendlich auch eine Bindung zu den Mitarbeitern aufzubauen, wenn du es nicht weißt, kannst du es nicht tun.
Also wir müssen einfach mehr über das Thema reden, so wie heute hier. Einfach ja, mehr sagen, Leute, fasst euch selber an die Nase, wer von euch wusste vor diesem Podcast, dass das ein relevantes Thema ist. Ja, im Ernst.
Ja, aber
und das ist auch nichts Böses. Ich meine, aber ja, die Bekanntheit oder einfach
es sind halt
die Relevanz.
Ja, es sind Hürden. Du hast halt die Leute haben Hürden im Kopf. Die haben, wie gesagt, einmal das Thema Preis im Kopf. Weil sie halt keine Kenntnis dazu haben. Die setzen halt eine Korrektionsschutzbrille mit einer privaten Konsumerbrille gleich. Und Das ist halt schon, das ist schon der erste Fehler, weil der Unternehmen halt drüber denkt, investiere ich in einen Mitarbeiter individuell 1.000 Euro. Dann natürlich der Weg, der Prozess, wie komme ich überhaupt da dran? Da tun sich auch viele schwer. Wie ist der Weg dazu? Und wie Marco gesagt hat, wir sind ja beide gelernte Augenoptiker. Wenn du in ein Augenoptik-Fachgeschäft gehst, oder, ist da auch eine Wissenslücke. Also wenn du da heute die Tür öffnest bei einem Optiker, gehst rein, sagst, ich hätte gerne Korrektionsschutzbrille, bin ich mir auch relativ sicher, dass 50% mit der Formulierung nichts anfangen können.
Ja,
und da auch nicht die Lösung zu wissen, was sie dir jetzt geben müssen.
Das wollte ich eigentlich auch gerade sagen, dass da eben auch schon dieser Beschaffungsweg eigentlich, jedem klar, Brille, ich gehe zu meinem Optiker, aber wenn dieser Optiker halt nicht weiß, dass es sowas überhaupt gibt, oder wie man das Ganze machen kann, dann sagt er natürlich auch, puh, ja, Dankeschön, keine Ahnung.
Also es gibt doch zwei Wege, der eine ist doch über den Optiker und der andere Weg ist doch, dass ich über meinen PSA ausstatte, oder?
Ja. Genau. Das wäre das Richtige eigentlich, der richtige Weg, dass du deinen Fachexperten, deinen bevorzugten PSA-Lieferanten, der natürlich auch die Expertise über alle Produktgruppen besitzt, ansprichst zu dem Thema. Da muss man aber auch sagen, das kennen Marco und ich auch aus unserem täglichen Leben, viele fühlen sich damit auch bei den Fachhändlern unwohl. Weil halt auch diese Wissenslücke da ist. Oh, das ist individuell, das muss vielleicht angepasst werden und da kommen, und das ist halt kein standardisierter Prozess, wo du einen Katalog aufmachst, sagst, wir nehmen Produkt A, Produkt B oder Produkt C, sondern es ist halt wirklich immer individuell auf denjenigen angepasst, das Thema. Und da fühlen sich viele auch echt unwohl. Also wir sehen das ja auch in unserem täglichen Leben, wie viele Fachhändler wie zu dem Thema schulen und immer wieder schulen auch.
Erzähl doch mal was zu ganz Praktisches. Wie wird denn die Sehstärke ermittelt und wie kommt die Sehstärke dann in die Schutzbrille?
Also die Sehstärke ermittelt ist eigentlich der klassische Weg beim Optiker oder beim Augenarzt. Da wird die Sehstärke ermittelt. Dann empfehlen wir eigentlich immer, dass die privat getragene Sehstärke dann auch in der Arbeitsschutzbrille eingearbeitet wird.
Das heißt, du kriegst das Datenblatt über deine Werte
und
das kommt dann zu euch.
Genau. Und dass du einfach auch keinen unterschiedlichen Seheindruck in beiden Brillen hast. Und im besten Fall in der Früh schon mit deiner Arbeitsschutzbrille in die Arbeit kommst oder die eben im Spind die Brille wechselst und dann den ganzen Tag komfortabel deine Brille aufhast und gar nicht diese kleine Chance besteht, dass du sie mal kurz absetzt und dann vielleicht da was passiert.
Diese Umgewöhnung.
Genau.
Genau, es muss morgens halt wirklich, du kommst zur Arbeit, öffnest deinen Spind, öffnest du dein, ganz klassisch deine Hardcase, wo deine Korrektionsschutzbrille ist, tauschst sie auf, hast keinen Wechseleffekt, sagst, ich sehe genauso gut, wie ich vorhin gesehen habe, ja, sehe ich jetzt weiter. Ja. Und das ist halt auch der Punkt. Deswegen ziehen wir halt immer, und das ist auch unsere Empfehlung, immer der privaten Brille nach. Weil wenn wir Differenzen hätten in der Korrektion in dem Brillen, also dann würdest du immer morgens unbehaglich sein. Und gerade wenn das Thema halt Alterssichtigkeit, wir haben gerade übersprochen, ich stehe kurz davor, dass ich in das Thema einsteige, ist es halt wirklich so, wenn du eine Gleitsichtbrille hast, das ist ja ein Rounder für den ganzen Tag ist, für Ferne und für Nähe ist. Das bedarf halt, das wissen viele, die eine Gleitsichtbrille tragen, einfach eine gewisse Eingewöhnung. Und das ist halt nicht möglich. Du hast halt morgens keine Eingewöhnung.
Aber du hast es auch, das ist auch im privaten Bereich, wenn du zum Beispiel eine Sonnenbrille mit Stärke hast und die holst du jetzt wieder raus bei dem Wetter und setzt die auf und dann sagst du erstmal, ups, weil vielleicht sich da 0,25 irgendwas geändert hat zu deiner täglichen Brille und dann hast du erstmal diesen Ups-Moment, wo du sagst, ah, okay. Ja, geht, aber ist ein Tickchen anders als die Brille. Und das ist ja das, was ihr eben gesagt habt, da müssen wir von weg. Ne? Wir müssen praktisch nachziehen. Das heißt, die Schutzbrille hat immer den Wert, an den der Träger gewöhnt ist. Aber nochmal zum Ablauf. Ihr kriegt dann die Daten und die gehen dann ins Werk und da wird produziert.
Genau, wir müssen beim Kunden vor Ort, also es gibt eigentlich 3 Varianten oder 4, wenn man so möchte. Ja. Es gibt klassisches Partneroptiker-Netzwerk, wo man sagen kann, du kannst zu deinem Optiker gehen, wenn der da an Bord ist und bekommst dort die Schutzbrille ausgemessen. Okay. Und auch fertige Zentrierdaten, was bei der Brille das Wichtige ist. Also ein Brillenglas kann auch nicht einfach nur in die Form eingeschliffen werden, sondern man muss gewisse Messungen machen, Einschleifhöhe, Pupillendistanz, damit das Glas auch bestmöglichst funktioniert. Mhm. Das ist Variante 1. Variante 2 ist, wir kommen vor Ort in die Firmen. Das geht natürlich auch bei kleinen Betrieben ganz gut, dass du da mal eben anhältst und die Termine ausmachst und machst vor Ort diese Messung der Zentrierdaten, so heißt das Ganze, das man aufnehmen muss. Mhm. Hier muss allerdings auch ein Brillenpass vorliegen, der aktuell getragenen Brille. Mhm. Das ist Variante 2. Und wir von...
Das heißt, du machst keinen Sehtest, du guckst dir nur die Pupillenstellung.
Genau, also die Pupillendistanz, genau, dass ich weiß, also ein Brillenglas hat einen optischen Mittelpunkt.
Ja, ja, klar.
Und der muss dann eben
also klar für mich, werden. Ich hoffe, da draußen ist auch alles klar. der muss also jeder, der schon mal eine Brille hatte, der nickt jetzt.
Dass dieser Punkt eben genau auch vor der Pupille sitzt, das ist das Wichtige bei unserer Tätigkeit, was der Optiker und der Einschleifer.
Aber das macht ihr, ihr fahrt wirklich hin und misst das aus.
Ja. Ja, wir finden das auch super, weil du hast
welcher Sicherheitsschuhhersteller kommt zu dir und drückt auf den Zeh, ob das alles passt?
Ja, ja, aber es ist halt eine coole Chance. Du hast halt eine coole Chance, mit dem Kunden dieses Gespräch zu festigen und dass er den richtigen Weg hat, auch nochmal zu bestätigen in dem Thema, weil das ist halt das A und O, dass die Leute es verstehen, weil damit verhinderst du Unfälle und schaffst halt auch Sicherheit. Und das ist halt das Coole, du sitzt halt bei den Kunden und lernst die Leute kennen, die kommen dann zu dir auch, sprichst auch über deren Erfahrung, die sie mit Brillen haben und zeigst ihnen das Sortiment. Also die Leute haben ja eine Auswahl aus einem gewissen Sortiment, setzen das auf. Das ist auch immer sehr lustig, weil die Leute natürlich heute auch Optik, wir hatten auch schon mal drüber gesprochen, Optik in der PSA, ist halt das Aussehen, wie wirke ich damit? Ich muss cool aussehen, ich muss fancy aussehen. Ja. Ist immer total witzig. Marco kennt das auch, wenn die Leute dann kommen und dann kommt oft ein Kollege mit und dann wollen ja Männer oft auch nicht so tun, als wenn sie so modische Aspekte folgen, oder? Dann wird so ein geheimes Zeichen unter den Tisch gegeben oder mit Daumen hoch oder wie auch immer. Das ist schon ziemlich witzig teilweise, cool. Weil gestandene Männer, die kommen halt rein und denkst, denen ist das eigentlich egal, was er aufsetzt. Und so. Aber doch, der Kollege gibt von unten Zeichen, siehst super aus. So. Ziemlich witzig das Ganze.
Super
so.
Cool.
Macht Spaß. Also Arbeit macht halt auch immer Spaß. Und du bist halt direkt dran und kannst mit den Leuten auch nochmal viele Fragen klären.
Und wenn der Kollege den Daumen hoch macht, dann trägt er die auch. Das ist ja ganz wichtig.
Ja, genau.
Das ist ja ganz wichtig, dass er nicht rausgeht und denkt, sondern dass er sagt, hey, komm, der Kunde hat Daumen hoch gemacht, ich kann jetzt hier straight rausmarschieren.
Wie Sebastian gerade sagt, es gibt wirklich echt inzwischen ziemlich coole Brillen, also die man gerne tragen möchte, ohne dass du dich jetzt irgendwie verkleidet fühlst und dann vielleicht denkst, oh, der Kollege vom Nachbartisch, der ärgert mich den ganzen Tag, weil der muss keine tragen und keine normale Schutzbrille tragen, die ja oftmals ein Tick moderner, ein bisschen sportlicher sind.
Ja.
Aber inzwischen gibt es super tolle Modelle, es kriegt für jeden Kopf gibt es eigentlich was.
Ja.
Aber wir waren erst bei 2 von 3, oder?
Wir waren erst bei 2 von 3, genau. Ja. Also das Schöne bei Variante 2 ist auch, dass du der Firma einfach mal die Angst nehmen kannst, dass sie sehen, wie läuft so ein Prozess, wie einfach ist es eigentlich, meinem Mitarbeiter gutes Sehen zu ermöglichen.
Mhm.
Das ist ganz toll. Und wir vom Bolé haben jetzt eine schöne neue Lösung gemacht, um wirklich die korrigierten Brillen jedermann, also wirklich jedermann, auf einfachste Art und Weise zugänglich zu machen. Wir haben ein Programm entwickelt.
Seamless.
Seamless, genau. Ja, den du ganz klassisch dir so eine Giftcard besorgen kannst, wie man es kennt von iTunes, Amazon.
Mhm.
Und mit dieser Giftcard loggst du dich an jedem Device ein.
Ja, kannst du wirklich Laptop, Handy, Tablet, egal welche Marke, Fabrikat, loggst du dich ein. Steckt eine künstliche Intelligenz hinter, dass es funktioniert. Ist halt relativ smart. Sind wir der erste Hersteller, der dieses macht, weil genau der Ansatz, was Marco sagt, oder was wir heute auch besprechen, um es jeden einfach zugänglich zu machen. Das ist halt wirklich eine neue Lösung, wirklich eine marktneue Lösung. Und Marco sagt, es ist halt so simpel. Die Leute sehen, wir haben das jetzt, wir haben so einen Pre-Launch aktuell, machen wir, um das Gefühl einzuholen, wo sich der Deutsche da widerspiegelt. Und du legst diese Karten auf den Tisch und alle sagen, wissen, was es ist. Die drehen es automatisch um, sehen drauf, es ist ein QR-Code oder eine Landingpage drauf. Es ist ein automatisierter Prozess, der dahinter steckt. Ja, ziemlich coole Geschichte, muss ich echt sagen. Ich bin auch echt stolz drauf, weil wir halt wirklich genau das, was wir gesagt haben, wie erreichen wir das Handwerk, genau über solche Sachen.
Mit der Giftcard hast du gleichzeitig schon eine Individualisierung? Also, dass der praktisch im Prozess dann schon...
Genau, du hast, wir haben gesagt, der Ansatz war, in der Entwicklung dieses Programms war, wie können wir das so einfach wie möglich machen, dass jeder den Zugriff da drauf hat. Und dann ist halt, überlegt man, wie macht man das, was kennen die Leute, wo fühlen sie sich abgeholt, wie spacey, wie fancy kannst du die Nummer machen? Und es ist wirklich so, dass du wirklich diese Giftkarten nimmst, du drehst sie um, siehst einen QR-Code oder eine Landingpage drauf, die Leute loggen sich ein, es gibt ein Tutorial, 2 Minuten 32, wo erklärt wird, was passiert, gucken sich die Leute vollkommen automatisiert. Die Leute gehen auf diese Landingpage, sehen Tutorial jetzt starten, drücken automatisiert diesen Button, es wird erklärt, wie es funktioniert. Ist ein Virtual Try-On dabei, also das kannst du dir halt ganz cool, auch wenn du keine Brille trägst und auch diese Fassung nicht dabei hast, hast du die Möglichkeiten per Knopfdruck dir diese virtuell aufzusetzen, kannst den Kopf drehen nach oben und unten, sie wird dir ins Gesicht gespiegelt, ist ziemlich cool, die Leute haben echt Spaß dabei, du kannst, wenn du größere Gruppen hast und dann probieren die aus, drück mal auf die, mach mal eine ganz kleine, eine ganz große, ist ziemlich viel Witz dabei, aber es war halt wirklich die Konzeption dieses Programmes war, dass du innerhalb von 3 bis 5 Minuten eine Korrektionsschutzbrille bestellst.
Mhm.
Und das funktioniert. Wir sind jetzt da im
Launch. Die macht aber auch diese Pupillenabgleich,
genau,
und diese Geschichten passieren dann auch über den Bildschirm.
Direkt. Genau, die künstliche Intelligenz gibt uns diese Möglichkeit. Genau diese Messung, die früher händisch vom Optiker oder vom geschulten Personal durchgeführt werden mussten, macht jetzt die künstliche Intelligenz. Du sitzt letztendlich vor dem Monitor, siehst dich selbst, siehst einen grünen Balken mit grünen Punkten und roten Punkten und du musst halt, so wie du es kennst, wie beim Spiel, die Punkte von rot auf grün kriegen. Und dann macht das Programm, erfasst deine Pupillendistanz.
Mhm.
Trägt die ein, das ist deine Pupillendistanz. Das Programm erfasst automatisch die Einschleifhöhe, wofür natürlich jetzt auch eine neue Entwicklung am Markt. Das nennt sich No-High. Also du brauchst normalerweise für ein Gleitsichtglas, wenn du die Altersrichtigkeit dazu bekommst, brauchst du eine Einschleifhöhe, weil das Glas muss zentriert werden. Dass du die Nähe natürlich da hast, wo du sie brauchst und die Ferne da hast, wo du sie haben möchtest.
Mhm.
Und durch dieses neue Glas ist diese Möglichkeit entstanden. Und das wird halt alles virtuell gemessen, du machst den Try-On und am Ende, was wir gesagt haben, weil wir der privaten Brillen immer nacharbeiten, lädst du ein Foto von deinem Brillenpass, von deinem Lieferschein, von deinem Optiker oder die Rechnung von dem Optiker, wo deine Werte drauf sind, einfach hoch, sagst, ich möchte gerne Sonnenschutzverglasung oder ich möchte eine klare Brille, je nachdem, ob du sagst, ich arbeite draußen.
Mhm.
Ein Galabauer wird wahrscheinlich eine getönte nehmen oder halt auch ein Straßenbauer wird eine getönte nehmen und sagst am Ende, bestellen. Und gibst halt deine individuelle Lieferadresse ein. Dadurch, dass das Programm nicht so scheint augenscheinlich sehr weit schon durchzudigitalisiert zu sein, aber es gucken am Ende immer noch mal bei uns in der Firma Augenoptiker rüber.
Mhm.
Ob das, was du vermittelst, auch zu dem passt, was du dir ausgesucht hast. Weil es gibt halt auch irgendwo Grenzen. Es gibt halt auch Grenzen. Und dann halt, wenn die Grenzen überschritten werden, kriegst du halt von uns einen Anruf und sagen halt, ey, du warst bei uns im Programm drin, hast dir eine Brille ausgesucht, aber wir müssen ein bisschen was anpassen, das kriegen wir so nicht hin, aber du kriegst deine Lösung.
Und durch, das ist schon eine Menge geiler Service.
Ja, es ist halt, ich finde dieses Programm halt super, weil du halt genau, was wir gesagt haben, die Industrie ist, glaube ich, auf einem guten Weg, die beste Versorgung irgendwo zu erreichen. Aber das Handwerk ist halt komplett außen vor. Und das ist halt genau der Ansatz gewesen, dieses Programm zu entwickeln, zu sagen, ey, wir müssen den so easy wie möglich einen Weg machen und wollen das halt auch in der Form, haben wir uns auch überlegt, wie machen wir es denn preislich? Und haben halt gesagt, Mensch, wenn wir den Leuten jetzt noch 10 Auswahloptionen geben, zu sagen, du kannst noch das Material in verschiedenen Materialien auswählen, kannst verschiedene Veredelungen wählen, du kannst noch 10, 8, wird es unklar. Und halt unser Weg ist, wir hatten uns dafür auch angesetzt, dass wir den Leuten im Vorfeld sagen können, die Brille kostet die Summe fest. Egal, ob du eine Einstärkenbrille hast, für die Weitsichtigkeit oder halt die Kurzsichtigkeit oder halt eine Gleitsichtbrille. Sondern wir sagen halt, es kostet jede Brille, die du von uns bekommst, einen festen Preis.
Mhm.
Und das Ziel ist halt wirklich, es auch umgangssprachlich machen zu können. Und der Preis liegt halt deutlich unter 300 Euro inklusive Mehrwertsteuer.
Mhm. Ja, danke, dass du das mal sagst.
Weil ja,
das war jetzt der Elefant, der im Raum stand. Aber wo sind wir denn jetzt, verdammt nochmal?
Ja, das ist, genau, und das ist halt genau, um die Leute auch die Hürde zu nehmen. Es muss nicht unbedingt teuer sein. Es gibt auch günstigere Lösungen und so. Das ist definitiv. Du kannst auch eine andere Lösung finden, die noch günstiger ist. Mhm. Es ist halt nicht zu vergleichen mit der privaten Brille, weil halt andere Aspekte in der Fertigung hinterstecken. Wir brauchen halt kein Ladenlokal. Wir haben halt keine 18.000 modische Fassungen, die wir dir vorhalten, um dir zu sagen, hier kannst du dir eine aussuchen, nimm eine Ray-Ban, nimm einen Rodenstock oder nimm mal was anderes. Das haben wir halt alles nicht. Und das kannst du im Preis berücksichtigen. Dadurch, dass wir insgesamt in unserem Sortiment 20 verschiedene Modelle haben mit verschiedenen Größen, kannst du halt auf industriellen Standard diese Produkte vorfertigen. Und diesen Preisvorteil, den du dadurch erarbeitest, willst du auch eins zu eins weitergeben. Mhm. Und deswegen kommen diese Preisdifferenzen zustande.
Also von eurer Seite ist alles safe, habe ich verstanden. An so eine Brille ist ranzukommen und so eine Brille ist auch absolut bezahlbar.
Ja.
Jetzt sind wir wieder beim Anfang vom Gespräch. Wir müssen mehr Leute dazu bringen, dass sie das anwenden.
Ja, das ist halt wirklich, das ist schwierig, das ist halt echt schwierig, weil wie kriegst du es hin? Wie kriegst du, ich weiß nicht, wie viele Handwerksbetriebe es gibt, du hast von erzählt, du kennst dich gut mit Dachbetrieben aus, wie erreichst du die? Wie erreichst du? Das ist halt, glaube ich, der schwierigste Punkt, dass du diesen Leuten diese Möglichkeit aufzeigst, dass sie erkennen, dass das kein Nachteil ist, sondern eher nur Vorteile mit sich bringt. Und das ist halt, glaube ich, die größte Hürde, die uns gegenübersteht, dass wir halt diese Leute irgendwo erreichen und das Thema auch fassbar für die machen. Und dafür, Marco und ich kennen es, wir hatten es auch im Vorgespräch gesagt, wir fühlen uns jeden Tag so, als wenn wir missionieren.
Ich wollte gerade sagen, das ist so dein Lieblingswort und das trifft es auch immer ganz gut, dass wir einfach Missionarsarbeit leisten müssen.
Ja, Pater Sebastian und Pater Marco sprechen zur Gemeinde.
Ja, also, du kommst dir wirklich vor, als wenn du von der Kanzel sprichst und halt wirklich den Leuten das nahe zu bringen, um das Gefühl auch diese Hemmnisse zu nehmen und so, dass du sagen willst, du willst ja nichts, ich liebe PSA, weil du halt wirklich mit den Dingen Unfälle verminderst und Dinge nach vorne bringst. Ich mag
es auch leidenschaftlich. Das ist kein nice to have.
Ja, genau.
Das ist einfach must have.
Ja, genau. Und das ist halt diese Hürde zu überbringen, zu sagen, also da habe ich mal gehört, habe ich mal zur Kenntnis genommen, aber nicht für gut befunden. Und habe es halt so, wie es halt einfach war, die Überbrille zur Verfügung gestellt oder einfach mit der privaten Brille laufen lassen, dass das halt wirklich nicht der Standard ist irgendwie, dass man halt wirklich einen Schritt weitermachen muss.
Ihr habt doch eine Kooperation mit der BG, oder?
Ja, sind wir dran. Also sind wir halt wirklich dran, dass wir arbeiten, dass wir uns da reinhängen mehr und mehr, weil das halt ein Multiplikator ist. Wir wollen halt die Berufsgenossenschaften, das ist genau der Weg dazu. Wie erreichst du diese kleinen Betriebe? Und das erreichst du halt über die Berufsgenossenschaften, dass wir mehr und mehr die halt auch unterstützen wollen in deren Handel. Dass die Berufsgenossenschaften sollen natürlich in ihrem Handeln immer markenneutral sein. Aber letztendlich haben wir alle eine Win-Win-Situation, wenn die Leute sich besser schützen. Und wenn du ein Programm hast, wie wir jetzt, was wir neu auf den Markt gebracht haben, ist das der einfachste, es bleibt einfach. Der Satz ist halt, das ist der einfachste Weg zur Korrektionsschutzbrille. Weil du kannst dir bei deinem Fachhändler diese Karte bestellen, setzt sie zu Hause in einer ruhigen Minute am Sonntag auf der Terrasse hin, gehst mit deinem Tablet drauf, scannst den QR-Code, bist drin und nach 5 Minuten hast du deine Adresse eingegeben und kriegst die Brille nach Hause geliefert.
BG wahrscheinlich auch spannend, weil du ja in den großen Unternehmen auch die Sicherheitsbeauftragten hast. Die hast du in den kleinen auch, aber die sind dann halt in Vollzeit dort tätig und haben auch ein ganz anderes Spektrum. Und bei den kleineren Unternehmen muss man irgendwie auch irgendwie rankommen, wie du gesagt hast, und die Hemmschwelle nehmen und einfach zeigen, dass das eigentlich auch Standard ist und easy und überhaupt kein Ding.
Ja.
Ja. Genauso wie er sich eine neue, einen neuen Akkuschrauber bestellt oder irgendeine neue Maschine, so wird halt deine Brille bestellt.
Genau, du sagst es. Das ist halt wirklich, man muss, das ist eine Änderung im Kopf. Das ist eine Änderung im Kopf, dass du siehst, es geht halt problemlos. Und das ist halt genau der Punkt. Wie kriegst du es hin, dass die Leute wissen, dass es diese Möglichkeiten kriegt? Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Deswegen sind wir halt auf solche Sachen wie die Berufsgenossenschaft angewiesen, dass die halt mit sagen, es gibt einen einfachen Weg dazu. Bleiben natürlich in ihrer Form immer neutral.
Zumal natürlich jetzt auch die BGs, die den Kauf der korrigierten Brille unterstützen, finanziell auch noch fördern mit bis zu 50%.
Das ist ja noch mal günstiger.
Genau, das ist was aber viele eben auch.
Dann sind wir schon in der Kategorie mittelguter Arbeitsschuhe, ne? So.
Ja, wenn du noch anspruchsvollen Schuh nimmst, gehst du irgendwo in die Richtung. Stimmt, hast du vollkommen recht. Ja. Stimmt. Also ein guter Schuh heute, wissen wir auch und so, da bist du mal auch irgendwo deutlich irgendwo in die 50, 60, 70 Euro. Ja, das stimmt. Ja.
Auch noch deutlich darüber.
Ja, das gibt's, klar, das gibt auch oben immer keine Grenzen und so. Klar, logisch, das ist, und da bist du halt auch letztendlich. Und man muss, das ist der große Vorteil, das ist, glaube ich, auch ein Punkt. Du darfst es gar nicht so punktuell betrachten, weil eine Korrektionsschutzbrille ist ein Investment für eine lange Zeit. Ein Schuh wird auch empfohlen von den Herstellern, kriegst jedes Jahr einen neuen Schuh. Eine Korrektionsschutzbrille gibt es nur zwei Gründe, sie auszutauschen. Deine Fehlsichtigkeit ändert sich oder sie hat den Zweck erfüllt. Das heißt, du hast wirklich den Schadensfall.
Genau, sie hatte ihren Zweck erfüllt.
Ja, genau, sie hat den Zweck erfüllt. Das heißt, das muss man wirklich sehen. Und das wissen alle privat auch. Wie oft ändert sich deine Fehlsichtigkeit? Es ist nicht jedes Jahr. Es ist klar, es ist irgendwo zeitlich, es gibt einen Tonus. Aber es ist halt anders. Es ist halt anders. Du kannst es halt mit einem Schuh schwer vergleichen, weil Schuh wirklich jährlich kommt, die Kosten. Ja. Und ich kenne halt auch viele aus der Vergangenheit, die tragen Korrektionsschutzbrillen problemlos 4 Jahre. Das heißt, du müsstest jetzt die Summe auch noch fütteln, um sie vergleichbar zu machen.
Gut, also finanziell ist kein Thema, organisatorisch ist kein Thema, muss einfach nur.
Ja, es muss in die Köpfe gehämmert werden.
Genau, die Missionare hier. Wir müssen einfach da draußen unterwegs sein und sagen, Leute, denkt an die Augen. Denkt nicht an die, nicht nur an die Hände, nicht nur an die Schnittschutzhose, nicht nur an die Schuhe, denkt an die Augen.
Ja, ist halt so nah, klar, verstehe ich mit den Händen, das ist naheliegend. Du siehst das Blech, du siehst das scharfkantige Blech, der Mensch erkennt sofort.
Handschuhe wären nicht ganz verkehrt.
Genau. Aber das ist halt bei der Brille halt, das ist halt einfach nicht so. Der trägt eine Brille, sagt, ich kann sehen, aber dass diese Brille, die er vielleicht hat, gar keinen Schutz mit sich bringt. Auf die Idee kommen die Leute zwar gar nicht. Da fehlt manchmal so der Überschlag.
Aber ich finde nochmal, du gerade meintest, selbst wenn sich die Stärke nach einem Jahr ändern würde, hat der Mitarbeiter ein Jahr lang eine perfekte Brille gehabt und kann komfortabel damit arbeiten und akzeptiert den Schutz.
Ja. Ja, und ist produktiv.
Genau.
Und auch das, also ist selbst produktiv, weil er nicht durch irgendwas eingeschränkt wird und leistet natürlich auch die Qualitätsarbeit, die man von ihm erwartet, weil da nicht irgendwie geschätzt, gehuddelt oder irgendwas wird, sondern er einfach so gut sieht, wie er sehen muss.
Ja, das ist genau das, der Satz. Der hat halt die beste Lösung zum Sehen. Kein Kompromiss, kein
Kompromiss,
Kein Kompromiss. Wäre das nicht eine gute Möglichkeit, mal ins Schlusswort einzubiegen, ihr Lieben?
Du, vollkommen gerne. Für mich ist das Schlusswort einfach und so. Da ist gutes Sehen ein Privileg? Na, eigentlich für mich nicht. Du nimmst halt 80% der Umgebung bis Sehen wahr. Und es muss einfach das Mindset sich ändern. Deswegen, ich bin totaler Fan davon, dass die Leute verstehen, auch die Leute, die keine Fehlsichtigkeit haben, dass Sehen wichtig ist.
Für die Mitarbeiter, für sich selbst.
Für jeden.
Überhaupt.
Für jeden. Es ist gutes Sehen sollte in der Bundesrepublik Deutschland kein Privileg
sein. Nein, es sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein.
Sagt Pater Sebastian, was sagt Pater Marco zu dem Thema?
Ja, also ich kann mich da nur anschließen. Es sollte eigentlich selbstverständlich sein, dass jemand gut sieht, bei privaten Bereich als auch im Schutzbereich bei seiner Arbeit und hier einfach die bestmöglichste Lösung zur Verfügung gestellt bekommt.
Und Bolet kann das. Ich darf das sagen. Ihr müsst ja zurückhalten, was die Marke betrifft. Aber ich darf das sagen. Bolet kann das. Punkt. Ja, ihr Lieben, dann würde ich sagen, fahren wir das Ding nach Hause. Und wenn ihr alle happy seid, dann sage ich einfach, das war nicht ganz ungefährlich. Der Arbeitsschutz-Podcast der Fachzeitschrift Arbeitsschutz aber sicher. Heute mit meinen Gästen Marco Herrmann und Sebastian Sander. Ich danke euch super für das Thema, auch dass wir ein ernstes Thema hier so locker abgehandelt haben, und ich hoffe wirklich, dass jeder, der da noch nicht drüber nach oder nicht vernünftig drüber nachgedacht hat, diesen Podcast zum Anlass nimmt, mal in sich zu gehen und zu sagen, yo, ist vielleicht ein Thema, was wir noch nicht so auf dem Schirm hatten. Und dann haben wir drei Missionare, wenn ihr mich in eure Runde aufnimmt, haben wir das.
Fürchterlich gerne.
Aber Dietmar, der fehlt uns noch.
Das haben wir das ganz gut abgeritten. Ja, Idee und Realisation: Black Works, Dietmar Black, im Auftrag des S2 Verlags und der Fachzeitschrift Arbeitsschutz aber sicher. Postproduktion der Folge Stefan für Media Winter in Berlin. Grüße nach Berlin. Musik, wie immer, Chill Carrier, A Whole New World. Und den Stecker haben wir ja gezogen. Nix Whole New World gibt es seit den 80ern und muss jetzt langsam mal passieren. Ja, das dazu. Ich sage euch ganz, ganz lieben Dank für dieses spannende Gespräch und ja, bis auf bald.
Danke.
Vielen Dank.
Gerne, gerne.